Ja, also ich, 1, 2. Also ich glaube, ich habe jetzt keine neuen Gedanken des Himmels, aber mir ist ein Wort schon eine Weile lang sehr, sehr wichtig und geht mir so durch den Sinn und durch den Kopf. Nee, wir haben keinen Livestream mehr. Ja. Aber ich möchte mal ganz anders anfangen. Vor 30 Jahren etwa, da kam ein junger Mann auf mich zu. Vor 30 Jahren, da war ich selber auch noch jung. Und er stellte mir folgende Frage: Wie bringt man das Evangelium in einem Satz auf den Punkt? Und bibelfest, wie ich damals schon war, ist mir natürlich gleich Johannes 3,16 eingefallen. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, ganz einfach. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da steckt alles drin. Erstens, Gott liebt diese Welt, und zwar so sehr. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich mit Leidenschaft. Und wenn wir uns das so, wenn wir die Welt uns so angucken, dann finde ich, ist die Welt eigentlich nicht sehr liebenswert. In all den Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, was da an Kriegen und Unrecht und Leid getan und praktiziert worden ist, es ist eigentlich schon hanebüchend und Gott sagt trotzdem, ich liebe diese Welt so sehr. Mit Leidenschaft, jeden Einzelnen, dich und mich. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Und weil er uns so sehr liebt, dann gab er sogar sein Liebstes, nämlich seinen Sohn, für uns, für dich und für mich. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Halleluja. In 1. Korinther 1, ab Vers 18 folgende, das ist jetzt auch mein Predigtthema, das Wort vom Kreuz, lesen wir folgendes. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, und zwar den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, dass das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sie vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Damit geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Soweit Gottes Wort. Punkt 1. Das Wort vom Kreuz. Wenn hier von das Wort vom Kreuz gesprochen wird, ist es natürlich immer in Verbindung mit Jesus gemeint. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das wäre 1a quasi. Es ist eine Botschaft vom Leiden und vom Sterben Jesu am Kreuz. Der Theologe Heiko Grimmer schreibt in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief: Paulus entwirft keine Theologie als logisches System der Erklärung. Er verkündet die Botschaft, die ihm Jesus Christus aufgetragen hat. Er verkündet die Wirklichkeit Jesu Christi und keine Lehre im Sinne von menschlicher Weisheit und Erkenntnis. Paulus Theologie ist Torheit für uns Menschen. Was heißt Torheit? Griechisch Moria genannt. Was so viel bedeutet, Mangel an Verstand oder ganz einfach schlicht Dummheit. Im biblischen Verständnis wird der Mensch in seinem natürlichen Verstand als töricht bezeichnet. Alles ist Torheit, was der Mensch ohne Gott lebt und ist. Und sei es in menschlichen Augen noch so verständig und weise. Gott selber bezeichnet den Menschen, der ihn ablehnt, als Tor. Im Psalm 14, Vers 1 steht: Der Tor spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Deshalb gilt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Wer mehr über Torheit wissen möchte, den empfehle ich, das Buch der Sprüche zu lesen. Da steht wahnsinnig viel über Torheit drin. Das möchte ich aber jetzt hier nicht aufführen. Das würde den Rahmen sprengen. B. Das Wort vom Kreuz ist für uns aber, die wir gerettet werden, eine Gotteskraft. Im Gegensatz zur Torheit ist das Wort vom Kreuz nicht Weisheit. Paulus nennt es Gotteskraft. Griechisch Dynamis Theo. Theo heißt Gott, daher der Name Theologie, also die Lehre über Gott. Und Dynamis bedeutet Kraft, Fähigkeit, Vollmacht, Können im Sinne, etwas zustande zu bringen, etwas zu bewegen, etwas zu leisten, etwas zu vollbringen. Und wir kennen das natürlich auch vom Fahrradfahren, Dynamo, ne, der Energie erzeugt, und natürlich auch von Dynamit, von Sprengkraft. Daher ist das Wort die Gotteskraft, Dynamis Theo. Gott wird also die Fähigkeit und das Können, Vollmacht mit Kraft auszuüben. Das ist nur so Shepherd. Wir Menschen dagegen, wir haben diese Kraft nicht. Wir haben nur Stärke. Wir haben zwar unsere körperliche Kraft, ja, mit der wir auch etwas bewegen und zustande bringen können, aber das Griechische unterscheidet hier auch ganz, so wie das Deutsche auch, zwischen Kraft und Stärke. Kraft, Dynamis und Stärke heißt Ischys. Ist das Wort quasi für menschliche, körperliche Kraft. So, Gottes Kraft fängt da an, wo die menschliche Kraft endet. Da, wo du und ich, jeder von uns, an unsere Grenzen kommen und wir nicht mehr weiter können. Und wir wissen selber aus unserem Leben, dass wir ganz, ganz oft auch an diesen Punkt kommen, wo wir Gott brauchen. Wo wir, wie wir vorher gesungen haben, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich vertraue dir. Das ist ein Teil, wo Gottes Kraft in Wirksamkeit tritt. Gottes Kraft fängt da an, wo menschliche Kraft endet. Wo die Kraft des Todes das letzte Wort zu haben scheint. Da entfaltet sich Gottes Kraft und schafft Zugang zum ewigen Leben. Gott durchkreuzt alle menschlichen Vorstellungen von Erlösungstheorien. Weil der Mensch immer wieder versucht, irgendwie ohne Gott sich selber zu erlösen. Sich selber irgendwie eine Erlösung irgendwo hinzubiegen in irgendwelche geistlichen Sphären, die uns aber nur eigentlich den Absturz bringen. Deswegen sagt Gott Nein zu allem menschlichen Denken und Handeln und errichtet dafür das Ja, das Kreuz, auf. Und so lesen wir in Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigen diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, und zwar den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Paulus dreht hier in dem Vers 25 eigentlich den Spieß um, weil wir Menschen ja in unserer Weisheit, in unserer Schlauheit ja Gott als töricht bezeichnet oder uns, die wir glauben, als töricht bezeichnen. Aber er sagt, das Törichte, also die Dummheit Gottes, Fehlen an Mangel, an Wissen Gottes, ist immer noch weiser, ihr lieben Menschen, als eure Weisheit. Und das Schwache Gottes, weil Paulus ja in seiner Schwachheit auch diese Botschaft rüberbringt und Gottes Gefallen hat, durch die Torheit der Predigt die Menschen zum Glauben dadurch zu führen, diese Schwäche ist immer noch stärker als unsere menschliche Stärke, weil die ja begrenzt ist. Das Kreuz wird zum Zeichen der rettenden Gottesgemeinschaft, Gotteskraft. Wir Menschen, du und ich, jeder einzelne von uns, wir haben vor ihm kapituliert. Wir sind irgendwann mal an diese Grenze gekommen, wo wir gesagt haben, ich gehe drüber, ich verlasse diese Welt. Oder wir haben vielleicht auch noch nicht kapituliert und sagen, nee, du Freund, damit kann ich nichts anfangen, das ist nicht meine Welt. Aber wir müssen alle an den Punkt kommen, wo wir kapitulieren. Paulus hat selber das in seinem eigenen Leib erfahren. Er hat ja mit Leidenschaft die Christen damals verfolgt. Der ist ja wirklich bis nach Damaskus gereist, um auch dort noch die Gemeinden zu verfolgen und außer Kraft zu setzen. Und auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus persönlich erschienen. Und da musste er erkennen, was für ein Tor er eigentlich war. Paulus verlässt sich also nicht auf seine theologische Ausbildung, die er genossen hat, sondern er vertraut in seiner Verkündigung auf die Kraft Gottes. Und ich denke, das sollte uns, jeden Einzelnen von uns, auch Mut machen, wenn wir mit Leuten reden, dass wir nicht auf unsere eigene Weisheit, auf unsere eigene Argumentationsfähigkeit, vertrauen, sondern dass wir das Kreuz, dass wir die Gotteskraft, dass wir das wirken lassen, dass wir das fließen lassen. Wenn du mit Menschen redest, egal wo, dann kommen Argumente ohne Ende. Aber wir können immer sagen, hey, das, was am Kreuz passiert ist, das war einmalig. Und du wirst irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du an deine Grenzen kommst, wo du nicht weiterkommst. Und das weiß jeder Mensch. Und da ist es gut zu wissen, dass die Gotteskraft dadurch wirksam wird, durch uns. Also lasst uns Mut haben und auch Vertrauen, dass wenn wir mit Menschen reden, dass wir nicht erst hunderte von Argumenten sammeln müssen, sondern dass wir die Gotteskraft, das, was am Kreuz geschehen ist, einfach verkündigen, so wie es Paulus tat. Und so schreibt zum Beispiel auch Paulus in 1. Korinther 2, das ist quasi ein Kapitel später: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe. Das finde ich echt der Hammer. Dass wenn Leute zum Glauben kommen, dass es nicht unsere menschliche Weisheit ist, sondern auf Gottes Kraft. Und ich denke, das ist echt ein Aufruf auch an uns heute Morgen, dieser Gotteskraft zu vertrauen. Dass wenn wir den Mund aufmachen, dass wenn ich auch heute Morgen hier stehe und rede, vertraue, dass Gott in seiner Kraft in euren Herzen oder in den Gegenüber, mit denen wir reden, dass Gott dort handelt und spricht. Weil Leute, das ist Glaube. Alles andere ist nur unser menschliches Geplänkel und Gemache. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen. Darum glauben wir auch. Und ganz ehrlich, wenn ich manchmal mein Leben so angucke, dann ist ganz, ganz viel Dieter im Spiel. Und ich wünsche mir mehr. Das wünsche ich mir und das wünsche ich auch euch, dass mehr Gotteskraft durch uns fließt. Zweitens, was ist das Wort vom Kreuz? Dazu müssen wir natürlich erstmal das Kreuz angucken, was dort passiert ist. Ich habe jetzt hier einige Punkte aufgeschrieben, die wir schon seit Jahren mal hier in der Gemeinde durchgenommen haben. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir sie immer wieder hören und dass wir sie ja, uns vergegenwärtigen. Das hat Matthias uns damals in der Botschaft vom Kreuz, im Tausch am Kreuz, den Segenströmen vom Kreuz, ihr kennt all diese Ausdrücke, uns weitergegeben. Und ich bin jetzt einfach so frei und habe hier einfach ein paar Punkte daraus ausgeholt. Erster Punkt: Jesus wurde unschuldig zum Tode verurteilt. Das Urteil hätte uns, dich und mich, treffen müssen. Aber wir sind freigesprochen. Jesaja 53, Vers 6 heißt es: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Schuld, unsere aller Schuld, auf ihn. Zweiter Punkt: Jesus wurde gegeißelt. Wir wissen, dass Krankheiten die Geißel der Menschen sind. Jesus nahm all diese Krankheiten auf sich. Und du darfst getrost deine Krankheiten, deine Schmerzen, deine Leiden ihm abgeben und vertrauen, dass er es gut macht. Denn auch in 2 Verse davor, Vers 4 heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheiten und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Punkt 3, die Dornenkrone. 1. Mose 3, Vers 17b, da heißt es, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, spricht Gott zu Adam. Mit Mühe sollst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes nicht essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Jesus wurde als unser König des finanziellen Ruins gekrönt. Er nahm all unsere Mühsal, all unsere vergeblichen Anstrengungen, die uns die Arbeit manchmal auch so liefert, all unseren finanziellen Mangel, Not, Zerbruch, Bankrott auf sich. Und wer mal finanziellen Mangel erlitten hat, der weiß, wie heftig das ist. Der Fluch des Ackers, also der Fluch der Arbeit. Wir alle leiden doch unter den Anforderungen unserer Arbeit, unserer heutigen Zeit. Wenn ich nur dran denke, vor 8 Jahren, als dann das Ganze losging, wo alles genau dokumentiert worden ist, wo alles in Tabellen und Listen und bla 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 eingetragen wurde, wo mich sogar jemand angerufen hat, wegen 2,50 Euro, die ich zu viel abgerechnet habe. Weil sein Programm halt da weniger ausgespuckt hat, wie das, was ich ihm da vorgerechnet habe. Und ich mit dem Mann eine halbe Stunde lang telefoniert habe und dann zu ihm gesagt habe, Herr So-und-so, wissen Sie was? Die 2,50 Euro, das war jetzt diese halbe Stunde Telefongespräch nicht wert. Und so könnte ich euch ganz, ganz viele Geschichten und Sachen auch erzählen. Und zum Beispiel mein Sohn, der Yannick, hatte in Karlsruhe damals, er war frisch fertig mit seiner Ausbildung, hat dort sich in seinen Job so richtig eingearbeitet, hat mehr gemacht, als getan worden ist. Und jeder, der meinen Sohn kennt, der weiß, dass er so ein bisschen kreativer Kopf ist und hat da manchmal Dinge getan, die dem einen oder anderen ein bisschen negativ aufgestoßen waren, weil er einfach so kreativ war. Als Beispiel, er hat zum Beispiel in Karlsruhe wurde die Volksbank neu eingeweiht und eröffnet. Und sie als Firma hatten den Auftrag, dort diese Eröffnungsfeier zu filmen, aufzuzeichnen, zu dokumentieren. Und Yannick hat einfach eine Kamera da an die Seite gestellt und hat die mitlaufen lassen. Und alle haben sich aufgeregt, was soll das jetzt, wieso muss da jetzt die Kamera laufen? Und sagt, ah, Janik, pack dich. Mal gucken, vielleicht können wir da noch irgendwie was draus checken oder machen. Es kam dann so, dass alle anderen Kameras, die liefen, die Speicherkarten gelöscht worden sind. Aus Versehen hat einer die ganzen Speicherkarten im Büro gelöscht und die Aufnahmen weg. Nur die Kamera von meinem Sohn, die Speicherkarte wurde nicht gelöscht. Ja, was hat man dann gemacht? Dann hat man die Speicherkarten nach nach München zu einer Spezialfirma geschickt und die sollten versuchen, diese verlorenen Daten wieder herzuholen, aber es war nichts mehr herzuholen. Letztendlich war die Speicherkarte von der Kamera meines Sohnes, die war noch vorhanden. Und das hatte der Firma den Namen und den Hintern wirklich gerettet. Und dennoch, trotz all dieser, ich meine nur, jeder von uns hat auch so seine Genialität und seine Kreativität. Und die wird vielleicht auch ein Stück weit geschätzt oder auch nicht. Aber manchmal ist sie dann doch so gewichtig, dass es der Firma wieder weiterhilft. Und dennoch wurde ihm ein Jahr später gekündigt, weil die Firma sich verkleinern musste. Auch hier dieser Fluch, dieser Mangel an Aufträgen, die Kosten von Büromieten, sie mussten sich verkleinern, die mussten Mitarbeiter entlassen und Yannick war der Erste, der entlassen wurde. Und es war für ihn ziemlich heftig, weil er musste sich dann wieder neu bewerben und er hatte jetzt zum Beispiel einen Job, wo man nicht gleich in der nächsten Ecke wieder eine neue Arbeit findet, sondern er musste sich damals dann deutschlandweit bewerben und hat dann zum Glück wieder einen Job in Frankfurt bekommen. Vierter Punkt, Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Er war wehrlos den Angriffen des Teufels ausgesetzt, damit wir völlige Befreiung finden können von allen Mächten, die uns binden, gefangen halten und quälen. Auch all unsere Festlegungen hat Jesus am Kreuz getragen und all unsere Sünden sind uns vergeben worden. Jeder Fluch hat Jesus getragen. Keine dämonische Macht noch Bindung konnte ihn halten. Jesus wurde verspottet, fünfter Punkt, und ausgelacht. Jesus trug unsere Schande, alle Dinge, wegen der wir uns schämen, wegen derer wir Spott, Schande und Verachtung erlitten haben. Jesus wird dich nie bloßstellen. Ganz im Gegenteil. Er gibt dir Anteil an seiner Ehre und seiner Herrlichkeit. Ihr kennt vielleicht alle die Geschichte von Bileam, der das Volk Israel verfluchen sollte. Der König von, fällt jetzt der Name gerade nicht ein, hatte Bileam gerufen. Der war ja damals so ein Seher, so ein Wahrsager oder eher so ein Seher. Weissager, der da gewisse Dinge für die Zukunft voraussehen konnte. Und er hatte wohl auch Kontakt mit dem Gott Israels. Und ihr kennt alle soweit die Geschichte, ich will die jetzt auch nicht groß erzählen. Auf jeden Fall hat Gott ihm verboten, Israel zu verfluchen. Und dennoch, wegen des Geldes, ist er mitgegangen. Und Gott hat ihm gesagt, okay, dann geh mit, aber mach nur das, was ich dir sage. Und dann hat der König ihn auf eine gewisse Plattform geschickt, wo er das Lager Israels einsehen konnte. Er sagt, da ist ein guter Punkt, da kannst du das Volk verfluchen. Und er segnete das Volk. Und der König war ziemlich sauer. Und so ging das ein paar Mal hin und her, bis dann an der letzten Stelle, sag, jetzt probieren wir es hier von der Stelle vielleicht nochmal, vielleicht gefällt es dann Gott, dass wir hier von der Stelle aus das Volk Israel verfluchen. Und dann fing Bileam wieder an zu weissagen. Und das ist eigentlich, was er da sagte, das fand ich irgendwie echt der Hammer. Und er segnete das Volk und dann sagt er, es ist kein Unheil in Israel zu sehen. Nur dieser eine Satz. Und wenn wir die Geschichte Israels angucken, vom Auszug aus Ägypten bis ans Meer, wo das Volk, Rote Meer, wo das Volk angefangen hat zu motzen und zu fluchen, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, dann würden wir jetzt hier nicht umkommen. Und Gott seine Hand ausstreckte und das Meer teilte und sie durchging. Und immer wieder kam das Volk Israel an Punkte, wo sie gegen Gott murrten, wo sie gegen Gott aufsässig waren und sich an ihm versündigen. Und jetzt ist das Volk Israel hier an dieser Stelle und Gott sagt zu ihm, ich sehe kein Unheil in diesem Volk. Leute, das meine ich damit, dass Gott dich nie, uns nie und nimmer von irgendjemand bloßstellen möchte. Im Gegenteil, er schützt dich und er gibt dir Anteil an seiner Ehre und Herrlichkeit. Sechstens, er litt unsagbare Schmerzen. Jesus durchlitt den tiefen Schmerz des Abgelehntwerdens, damit wir Heilung aller inneren Verletzungen, wo wir abgelehnt worden sind, wo wir verletzt worden sind, wo wir blöd angemacht worden sind, wo wir vielleicht auch zu Unrecht angeklagt oder angestellt wurden, finden wir Annahme durch unseren lieben Vater. Auch alle Enttäuschung, alle Verbitterung. Leute, Verbitterung, also ich habe das in meinem eigenen Leben wirklich auch durchgemacht. Und Verbitterung ist echt was Heftiges. Es ist wirklich, wirklich richtig heftig. Weil du bist nicht mehr offen, kannst der Person oder
oder vielleicht einem gewissen Personenkreis nicht mehr gegenübertreten, weil es dich zermürbt, weil es dich zerfrisst, weil du denkst, ah, nee. Und dabei liebt Gott auch diese Leute genauso wie dich und mich. Vielleicht noch so als kleiner Nebengedanke. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, hat man ihm Wein mit Galle vermischt. Also auch ein bitteres Getränk. Also Wein und Essig, nee, Essig und Galle war es. Was Bitteres, was, ja. Und es diente damals, es war eigentlich damals so normal, um einfach die Schmerzen für denjenigen, der hingerichtet wurde, erträglicher zu machen, diente es als Betäubungsmittel. Und Jesus hat dieses Getränk abgelehnt, weil er gesagt hat, hey, ich gehe nicht mit Verbitterung ans Kreuz. Ich will bei klarem Sinn sein. Ich will, wenn ich da oben hänge, dann will ich die zwei neben mir, wenn es irgendwie geht, auch noch ins Himmelreich bringen. Ich will meiner Mutter und Johannes, will ich noch gute Worte zu, ihr kennt ja alles, was am Kreuz geschehen, was passiert ist. Jesus war nicht verbittert. Sogar die ihm dort ausgelacht haben und verspottet haben. Und Jesus hat zum Schluss gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du Probleme mit Verbitterung hast, dann lass dir helfen. Siebtens, er hing einsam zwischen Himmel und Erde. Gott hat sich abgewendet, die Menschen haben sich abgewendet. Er hing einsam und allein. Sein Herz, achtens, sein Herz ist zerbrochen, damit unser Herz heil werden kann. Jesus, neuntens, Jesus starb unseren Tod. Jesus erlebte die völlige Niederlage, damit wir im Sieg leben können. Dritter Punkt. Wie wirkt sich die Kraft Gottes vom Kreuz in unserem Leben aus? Das Todesurteil, das gerechterweise eigentlich uns hätte treffen sollen, dich und mich, hat Jesus freiwillig auf sich genommen. Erste Auswirkung. Zweites, Jesus wurde mit aller Sünde der ganzen Welt zugedeckt, bis er nicht mehr sichtbar war, sondern nur noch die Sünde, die auf ihm lag, von jedem Menschen, vom Nordpol bis zum Südpol, vom Westen bis zum Osten, von jedem Menschen, alle Sünde hat Jesus getragen. Jesus wurde am Kreuz die Verkörperung der Sünde. Alle Sünde, alle Schuld, alles Unheil hat Jesus auf sich genommen. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Sieg und Triumph über Sünde, Tod und Teufel haushoch gewonnen. Und du und ich, wir haben jetzt Anteil an seinem Sieg, an seinem Triumph, an seiner Auferstehung. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Satan hat keine Argumente mehr vor Gott gegen uns in der Hand. Jesus sündloses, Gott wohlgefälliges Leben wird nun uns, dir und mir, die wir an ihm glauben, zuteil. Damit wir die Verkörperung des gerechten, heiligen, vollkommenen Lebens Jesus teilhaftig werden. Zusammenfassend möchte ich sagen, nochmal sagen, alles ist Torheit, was der Mensch ohne Gott lebt und ist. Und sei es in menschlichen Augen noch so verständig und weise. Paulus verlässt sich auf die Kraft Gottes in seiner Verkündigung und nicht auf seine theologische Ausbildung. Gottes Kraft fängt da an, wo menschliche Kraft endet. Wo die Kraft des Todes das letzte Wort zu haben scheint, da entfaltet Gott seine Kraft und schafft den Zugang zum ewigen Leben. Jesus erlebte die völlige Niederlage, damit wir im Sieg leben können. Jesus hat mit seinem Tod und Auferstehung den Sieg und Triumph über Sünde, Tod und Teufel Hochhaus gewonnen. Wir, die wir an ihm glauben, sind für immer sein. Das Getrenntsein von Gott ist vorbei. Wir haben freien Zugang zu ihm. Lasst uns beten. Vater, ich danke